Also ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass Frauen mittlerweile, also die Frauen in seiner Bubble, die er so kennenlernt und seine Freunde Frauen kennenlernen und so, dass die mittlerweile schon so geschulte Augen haben, dass sie sehen, wie teuer deine Uhr und deine Schuhe sind. Und wenn das nicht hinhaut, raus.
Ey, das finde ich so verrückt, easy.
Geht noch nicht mal ums Auto, sondern einfach, wenn du keine Uhr anhast, die über 5000 Euro gekostet hat, dann...
Ja, und dann hat viel Spaß beim konstruktiven Konflikt mit seinen Schuhen. Dann.
Ja.
Ihr Hübschen. Ja, viel Spaß damit, dass du dich gesehen fühlst von seinem Auto. Und verstehe mich nicht falsch. Das darf auch alles sein. Ganz ehrlich, gönn dir. Aber es ist anderes, ob ich jemanden suche, weil er Geld hat und deswegen ich mit ihm zusammenkomme. Oder ob ich jemanden suche aufgrund der Werte, Charakter, Kompatibilität, Chemie, bla bla und so weiter. Werte. Und der hat halt auch zufällig Kohle. Ja, dann schön für dich. Verstehst du, was ich meine? Das darf ja nicht, das darf nicht das Kriterium sein, warum ich jemanden wähle. Hallo ihr Hübschen und willkommen zurück zu Smalltalk. Und dieses Mal bin ich wieder in Begleitung mit meinem ganz wundervollen Co-Host Easy.
Hi Easy. Hallo. Ich bin Easy, ich bin auch dabei.
Die Easy guckt immer ganz entgeistert, wenn ich so mein Intro reinspreche und euch begrüße.
Ja, eben habe ich so entgeistert geguckt, weil du so gewunken hast und so. Und ich dachte, sieht doch niemand außer mir.
Ja, aber ich finde dieses Hi Easy, ich finde, das ist schon verbales Winken und mein Körper hat einfach die passende Geste dazu gemacht.
Verstehst du? Ja, okay. Ich fühle mich sehr angewunken jetzt. Ja.
Okay. Das ist gut. Die Easy hatte einen Wunsch für diese Podcast-Folge eben geäußert. Und zwar habe ich vor kurzem in meiner Story eine Frage von euch beantwortet. Und daraus ist so ein halber, ja, das war eine emotionale Story, wo ich etwas direkter gesprochen habe, als ich es sonst tue. Denn ich achte nämlich sonst ja darauf, dass ich meine Worte so wähle, dass jegliche Hindernisse in meiner Sprache wegbleiben. Aber da hatte ich irgendwie die Nase voll.
Dass sich niemand so sehr auf den Schlips getreten fühlt.
Ja, vor allem, weil, ne, ich ja, also jeder, der mich kennt, weiß, ich versuche so zu sprechen, dass meine Message möglichst ankommt. Das heißt, alles, was dafür sorgt, dass das, was ich sage, nicht ankommen könnte, innerhalb meines Verantwortungsbereichs, versuche ich auszugleichen. Ja, sei es Tonart, sei es die Art, wie ich spreche, die Wortwahl, die Art der Kommunikation und so weiter und so fort. Aber an dem Tag hatte ich irgendwie die Nase voll. Aber das Witzige ist ja, dass ich super viele ertappt gefühlt habe. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Wegen Ammonia, ich fühle mich voll ertappt gerade.
Ich mag die direkte Monja mehr. Also nein, falsch. Ich mag alle Monjas gleich viel. Am allerliebsten ist mir PMS-Monja. Ich liebe, wenn Monja aggro wird und rantet und so. Weil das so selten, was heißt so selten passiert, aber es ist so gefühlt so außerhalb ihres normalen Zen-Charakters, dass das sehr amüsant ist, jedes Mal. Aber was ich meine ist, Monja ist sehr oft, gerade auf Instagram, weil das ist nun mal ihr Job, sehr in ihrem Coaching-Ich unterwegs.
Ja.
Und das ist sehr sanft und sehr bedacht in der Wortwahl, sehr bedacht, dass sich niemand so angegriffen fühlt, dass er die Message nicht hört.
Ja.
Und sehr, ich gucke mir immer alle Seiten an, das kann alles 1000 Ursachen haben, anstatt einfach direkt, wie die private Freundin Monja, ja, die kann einfach direkt sagen, das, und gut ist. Und das macht sie halt auf Instagram nicht. Und das macht sie auch in diesem Podcast sehr selten. Weil sie auch hier immer noch zum großen Teil Coaching-Monja ist.
Findest du?
Ja.
Aber zwischen dir und mir nicht. Wenn ich jetzt was erkläre, wenn ich den Erklärbär rauspacke oder zu einem bestimmten Thema, dann bin ich wieder in dieser Rolle, dass ich will, dass mir eine Message ankommt. Aber die Kommunikation zwischen dir und mir ist jetzt nicht Coaching-Monja, oder?
Halb, weil ich bin in diesem Podcast komplett. Also was heißt komplett, wenn es jetzt irgendwelche nerdy Sachen gibt, wobei ich bin auch privat nerdy. Ich erkläre dir genauso viel Kram, wenn es aufkommt. Also ja, nee, ich glaube, ich bin schon eher private Easy hier, was dazu führt, dass ich direkter bin, dass ich nicht auf alles achte und so weiter und so fort, weshalb mir auch schon sehr oft gesagt wurde, dass ich irgendwie zu fies bin oder zu direkt oder keine Ahnung was, weil ich halt mein normal beruflichen Zen-Teil ablegen kann, wenn ich privat rede. Was nicht heißt, dass ich Dinge anders sehe, sondern dass ich einfach direkter damit umgehe und eben weniger darauf achte, dass es bei allen gut ankommt, weil es mich in dem Moment und in dem Kontext nicht interessiert. Und du bist immer diejenige, die mich dann stoppt in diesem Podcast und sagt, ja, bei Easy, es könnte ja theoretisch gesehen auch so und es gibt ja auch noch diese Möglichkeit und dieses und das, ja, und jenes.
Das Problem ist, so denke ich
auch. Das weiß ich auch alles. Also ja. Das ist mir klar, aber es hat mich in dem Moment nicht interessiert, weil ich bin ja gerade nicht Coaching Easy.
Ja, aber das Problem ist, dass ein ganz großer Teil von Coaching Monia auch Monia ist. Das ist also auch die Art, dieses Sachen 63 Grad zu beleuchten die ganze Zeit, das bin auch ich. Ne? Nur wenn ich natürlich jetzt selber PMS habe, also, dann habe ich weniger Bock darauf oder schiebe es zur Seite.
Ich im Normalfall, oder hast du mir schon mal gesehen, dass ich Sachen nicht 360 Grad beleuchte? Also im Normalfall schon, nur wenn ich irgendwie ein Beispiel nennen möchte, dass ich gerade irgendwas irgendwie lustig finde oder so und es gerade gar nicht, ich nicht das Bedürfnis habe zu sagen, dass ich weiß, dass es noch ganz viele andere Varianten gibt. Also ist mir natürlich klar, aber darum ging es ja gerade nicht. Deswegen habe ich in meinem privaten Ich, gerade wenn ich mit dir spreche, gar nicht das Bedürfnis, alle anderen 360 Varianten und den Rest des Spektrums aufzuzählen, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich das alles auf dem Schirm habe, aber es darum gerade gar nicht geht.
Voll.
Dieses ständige Rechtfertigen und Erklären, ich weiß, dass auch das und das, das mache ich hier einfach weniger.
Das stimmt.
Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur, dass du immer noch diejenige bist, die eher darauf achtet, dass wir, trotz dass das hier kein Coaching-Podcast ist, immer alle Seiten beleuchtet werden und du bist eben weniger auf die Fresse. Aber ja. Die Story, die du letztens gemacht hast,
ich
war sehr auf die Fresse. Und ich habe eine Party gefeiert, als ich diese Story gesehen habe.
Witzigerweise.
Ich habe eine richtige Party gefeiert. Und nachdem ich die Party gefeiert habe und auf deine Story reagiert habe, war deine Reaktion, oh je, war ich jetzt zu direkt? Oder war es zu hart? Und ich so, nee, also da geht noch eine Schippe drauf. Ich fand es auf den Punkt, das war ganz großartig, bitte weiter so. Und weil ich möchte, dass nicht nur Leute auf Instagram das mitbekommen, zumal so eine Story ja immer nur 24 Stunden da ist, hätte ich ganz gerne den Inhalt der Story gerne nochmal in diesem Podcast. Das ist mein Wunsch.
Okay.
Also, auf die Fresse.
Ja, mal gucken, ob ich in the mood bin. Ich habe kürzlich eine Fragerunde gestartet zu Podcast-Themen. Und eine Frage darunter war, wie man damit umgehen soll, dass in der ganzen Dating-Szene so Spielchen gespielt werden. Also so Games, dieses, dass man, keine Ahnung, ich melde mich jetzt nicht sofort, auch wenn ich irgendwie Interesse habe, sondern ich melde mich erst nach 3 Tagen, weil melde ich mich früher, sehe ich vielleicht etwas verzweifelt aus, ne? Oder zeige zu viel Interesse und daraufhin könnte sich ja die andere Person was einbilden und so weiter und so fort. Und meine Frage ist an der Stelle, wenn, ich meine, zu so einem Spiel gehören ja auch immer 2 Personen, okay? So, das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sich diese Frage stellt, du spielst ja in dem Moment mit. Warum? Warum spielst du mit? Wenn jemand Spielchen spielt, warum machst du mit? Warum lässt du das zu? Warum sagst du nichts? Weil die meisten Leute sind dann da und nehmen dann so stillschweigend, nehmen sie einfach hin, was da gemacht wird, ne, und tolerieren das und kommunizieren nicht, ja, regen sich dann auf und witzigerweise freuen sich über jeden Krümel, der ihnen dann hingeworfen wird. Warum machst du das mit? Weil es gibt ja auch deine Seite, die, selbst wenn einer spielt, ist hier ein anderer da, der mit sich spielen lässt. Und umgekehrt, du kannst ja auch jemand sein, der gerne spielt an der Stelle. Ne? Das trifft dich genauso. So, und wenn ich nicht, und ich habe auch gesagt, unter anderem, super viele sitzen da oder gehen in diese ganze Dating-Geschichte rein mit dem Wunsch, dass sie endlich mal jemand wählt. So, endlich werde ich mal von irgendeinem Menschen gewählt. Und er sagt zu mir, ich will dich. Und du bist es wert. Und du bist so besonders für mich. Und Die meisten Leute gehen raus und suchen danach und haben sich selbst nicht einen Tag gewählt. Du hast dich selbst nicht gewählt. Kennst dich selbst nicht, findest dich selbst nicht so toll oder feierst dich selber nicht, kennst deine Grenzen nicht, deine Werte nicht, deine Prinzipien nicht und so weiter und so fort und erwartest das alles von jemandem im Außen und diese Achtung, ich nenne es Bedürftigkeit an der Stelle, die Bedürftigkeit, die dahinter da ist, sorgt dafür, dass du Dinge tolerierst, die du eigentlich nicht tolerieren solltest. Und damit spreche ich nicht, ich rede nicht davon, dass wir nicht alle das Bedürfnis haben, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden, dass uns jemand wählt. Aber es geht darum, wenn hier in mir nichts davon da ist und ich das ausschließlich im Außen suche und nicht, wenn ich selber mir mich selber schätzen weiß, mich selber kenne oder meine Prinzipien kenne, meine Werte, meine Grenzen kenne, mich verantwortlich fühle für mein Glück, für mein Leben, ja, und dann mir jemanden reinhole, der dazu beiträgt, also dass ich verantwortlich bin für mein Glück und mein neuer Partner, meine Partnerin oder die Dating-Person, wie auch immer, kann dazu beitragen. Aber ich lagere das nicht komplett aus. Das machen nämlich viele. Viele daten auch, um nicht mehr allein zu sein. Das ist absolut Dating aus dem Mangel. Absolut aus diesem, mir fehlt was und das, was mir fehlt, brauche ich im Außen. Also, und da geht es auch um dieses Selbstwertthema dahinter. Ne, dass ich so nicht vollkommen bin, ich so nicht genug bin, ich so wie ich bin. Ja, und wenn jetzt jemand anderes kommt, der spielt mir, wie toll ich bin. Ja, nicht schlimm, wenn der Spielchen spielt, dann warte ich auch mal 3 Tage. Und dann wundere mich nicht, wenn der 5-mal ein Treffen nach hinten verschiebt. Oder wenn der irgendwie nur halbherzig oder sie committed ist in der ganzen Geschichte.
Wobei da auch die Frage ist, ob du den Typ dann wirklich gut findest oder ob du gut findest, wie du dich selbst siehst, durch seine Aufmerksamkeit.
Ja, und das ist so häufig. Also nochmal, auch die Frage für euch, geht es mir um den Menschen, den ich gerade date, oder geht es darum, was er oder sie mir über mich selbst zurückspiegelt? Versteht ihr, was ich meine? Also ist es wirklich, weil ich diesen Menschen und sein Herz und seinen Charakter und seine Art und irgendwie sein Leben, finde ich diese Person toll oder finde ich toll, wie sie mich anschaut, wie sie mit mir spricht, was sie mir spiegelt, die Komplimente, die sie mir macht. Das sind, nochmal, in Kombination darf das alles sein, das ist nicht schlimm, aber es geht darum, wenn ich es brauche, wenn ich diese Aufmerksamkeit und dieses Gefühl von, ich bin für diesen Menschen etwas ganz Besonderes, dieses Gefühl kenne ich gar nicht, und ich hafte mich dann da an. Weißt du, was ich meine, Isi?
Ja.
Das sind verschiedene Sachen. Und wie gesagt, wir, und das ist immer so ein schmaler Grat, das zu erklären, weil gleichzeitig begeben wir uns in Abhängigkeiten, sobald wir auch zum Beispiel in eine Beziehung reingehen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns beim anderen auch anlehnen. Und es darf auch sein. Es geht nur darum, von welchem inneren Ort aus kommt es. Kommt es aus einem absoluten Mangel? Oder bin ich eigentlich gut mit mir? Und ich begebe mich freiwillig in sowas rein, ne? Und weiß aber auch, dass wenn hier Grenzverstöße, Verletzungen, wenn wir nicht wertetechnisch mehr auf einer Linie sind, ich kann mich auch rausziehen, trotz des Schmerzes. Und weiß, das, was ich von da bekommen habe, das wird wehtun, aber ich kann damit umgehen und ich kann auch mich selbst nicht in diesem ganzen Prozess verlassen. Die meisten Leute sind nicht bei sich selbst und suchen jemanden, anstatt mit sich, also sich mitzunehmen in den ganzen Prozess, so wie man ist, und sich dann in so eine Situation zu begeben. Ist das klar, Isi? Ich habe das Gefühl, es ist sehr verstrickt.
Es ist noch, ich glaube, es ist noch ein bisschen verstrickt. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Vielleicht fuddeln wir das einmal kurz auseinander. Mhm. Ich finde, eins der wichtigsten Sachen, die du gesagt hast, vielleicht kannst du darauf erst nochmal eingehen, ist das Bedürfnis, gewählt zu werden. Also, und das sehe ich sehr oft, übrigens auch nicht zu übersehen bei Love is Blind, immer wieder bei so ein paar, let's say, Problemfällen, die da sind in der aktuellen Staffel, die vor kurzem angefangen hat, ganz, also plakativ zu sehen, dass es darum geht, von jemandem gewählt zu werden. Weil wenn du von jemandem gewählt bist, bist du was wert. Und was dabei häufig vergessen wird, ist selber zu gucken, ob man diesenjenigen wählen will. Sondern einfach den nimmt, der einen wählt und der einem das Gefühl gibt, dass man gewählt wird. Und dass, wenn man das Gefühl hat, gewählt zu werden und endlich was in Anführungszeichen wert zu sein oder besonders zu sein oder liebenswert zu sein, dass man dann sehr viel toleriert, damit man weiterhin die Auserwählte bleibt, anstatt gesunde Grenzen setzen zu können. Ich glaube, das war eins der wichtigsten Dinge, die du gesagt hast. Kennst du das aus deinem Coaching, dass das häufig passiert?
Ja. Und tatsächlich, Isi, bei Männern und bei Frauen. Bei beiden tatsächlich. Das ist sehr häufig. Dieses, ich will endlich einen Menschen haben, der mich will. Weil, weißt du, weil wenn dieser Mensch mich will, dann ist ja doch alles okay mit mir.
Aber ist es nicht absurd, dass meistens genau in den Fällen die Menschen sich aber verbiegen, um gewählt zu werden? Das heißt, eigentlich will derjenige ja dann gar nicht dich, sondern die Version, die du vorgibst zu sein.
Hundertprozentig. Also, und das ist ja auch das, was langfristig, was ihnen auf die Füße fällt, langfristig. Weil das kannst du nicht auf Dauer verstecken. Das kannst du nicht auf Dauer verstecken. Deswegen sage ich, habe ich ja auch in dieser Story gesagt, ey Leute, macht nicht mit bei diesen Scheißspielchen und spiel auch nicht. Geh hin, zeig dich, wie du bist. Wenn die Person kein Interesse zeigt, wenn sie das Sachen nicht zu schätzen weiß, wenn sie nicht weiß, dass du garantiert mit deinen Wunden und deinem Gepäck kommst, wie jeder andere auch, wie die Person selbst auch, und dann Rückzieher macht, sehr gut. Dann hast du ganz viel Zeit und Energie gespart, die da reingeflossen wären, wo das Ganze euch in ein paar Monaten, Wochen oder Jahren um die Ohren geflogen wäre. Deswegen, was willst du überhaupt? Willst du überhaupt in einer Kennenlernphase und einer Beziehung sein, wo du dich dauerhaft verstellen musst?
Wer hat Bock darauf? Ich habe das Gefühl, die meisten Leute machen das automatisch. Ich erlebe selten, dass Leute von Anfang an einfach zu 100% sie selbst sind. Und ich meine damit nicht, das hatte ich in meiner Fragerunde vorgestern, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht beantwortet. Ich glaube, dass Menschen häufig Verletzlichkeit falsch verstehen. Und immer wenn jemand sagt, geh in Kennenlernphasen 100% authentisch und ehrlich und eben so, wie du bist und so, und sei verletzlich, dann haben die im Kopf, sie müssten ihre ganzen Kindheitserlebnisse und Traumata irgendwie erzählen und in Tränen ausbrechen, um Verletzlichkeit zu zeigen. Wenn ich, und ich denke, du wirst mir gleich zustimmen, also gehe ich von aus, wenn ich von Verletzlichkeit spreche, und ich glaube auch, wenn Monja von Verletzlichkeit spricht, ist damit einfach gemeint, man selbst zu sein. Sobald du etwas über dich preisgibst, deine Hobbys, deine Interessen, deine Meinung, deine Grenzen, dein Standing zu irgendwas, gibst du dem anderen Menschen die Möglichkeit, dich zu verurteilen, dich abzulehnen, dich zu kritisieren, dich irgendwie anzugreifen. Also machst du dich damit verletzlich. Authentizität kommt mit Verletzlichkeit.
Ja, 100%. Witzigerweise hatte ich heute Morgen ein Gespräch mit meiner Tochter beim Frühstück. Und dann haben mir ein paar Eigenschaften aufgezählt. Dann hat sie gemeint, oh Mama, das bist du alles, dieses schöne Herz und das und so. Und dann habe ich gesagt, du Schatz, aber ich bin nicht nur das. Ich habe auch viele Fehler gemacht und lerne durch und ich bin nicht unfehlbar, sondern das und das. Und ich bin aber auf dem besten Weg, so mäßig. Dann hat sie gesagt, ja, ich verstehe das, Mama. Dein inneres Ich bricht durch das äußere Ich durch. So hat sie es genannt, Isi. Achso, hast du es gehört?
Ja. Yeah.
Ich stand da und sag, was? Die meint, sieh mal, dein inneres Ich bricht durch das äußere Ich durch. Wie so ein, wie aus dem Kokon. Und ich so, ja, das ist eine sehr zutreffende Beschreibung, Mina. Vielen Dank dafür. So viel zum Thema Authentizität. Es geht darum, dass das Äußere und das Innere im Einklang sind. Und wenn du halt in einem Gespräch bist und du hast gerade Angst und sagst, ich habe Angst. Und wenn du das, was da ist, teilen, natürlich möglichst verantwortungsbewusst teilen und nicht nach dem Motto, hey, ich habe Angst, deswegen bitte verhalt du dich doch so, dass meine Angst nicht getriggert wird, sondern so geht es mir, schau mal, mir würde helfen, die und die Art Kommunikation, wie ist es bei dir, wie kann ich für dich eine sichere Kennenlernphase sein?
Aber es fängt ja schon
Ja?
Es fängt ja schon viel früher an. Es fängt ja schon damit an, das ist ja schon fast über Emotionen sprechen und so weiter und so fort. Da muss man sich schon irgendwie wenigstens ein bisschen kennen. Aber es fängt ja schon damit an, dass man sich Hobbys verschweigt oder Interessen verschweigt oder dass man für den anderen glaubt, irgendwas vorspielen zu müssen. Ich tue so, als würde ich gerne Sushi essen, weil der andere gesagt hat, Sushi ist sein Lieblingsessen. Dabei mag ich eigentlich gar kein Sushi. Oder ich habe das Gefühl, gerade Frauen, ich weiß nicht genau, was es bei Männern ist, vielleicht fällt dir gleich ein Pendant dazu ein. Bei Frauen ist es sehr häufig, sie wollen easygoing sein. Also bloß nicht meckern, bloß nicht sagen, wenn ihnen was nicht passt. Bloß nicht irgendwie anstrengend sein. Weißt du, was ich meine? Dieses,
ja, so leicht bekömmlich sein.
Ja. Damit ja der andere nicht denkt, ich bin, hab zu viele Ansprüche oder ich bin zickig. Frauen wollen ja nicht zickig sein, ums Verreck, bloß nicht zickig sein. Und damit fängst du ja auch schon, also mal abgesehen von der Tatsache, dass auch da schon Authentizität anfangen würde, eigentlich, fängst du ja damit schon an, dich selbst zu verraten, um gewählt zu werden, und du kannst das ja nicht aufrechterhalten. Und wenn doch, dann fängst du da mit dem Punkt, und es ging ja von Anfang an um Spielchen, fängst du an dem Punkt an, die Spielchen mitzumachen, weil du cool wirken willst. Weil das interessiert dich alles nicht. Du bist nicht so wie die anderen. Du bist entspannt. Du meckerst nicht rum, wenn der sich nicht zurückmeldet oder wenn der einen Termin absagt, weil du bist easygoing. Da haben wir ja schon ein Problem. Und ich glaube, bei Männern ist im Umkehrschluss das nicht zu bedürftig sein wollen. Bloß nicht zu viel Interesse zu zeigen. Männlich.
Nee, ist das nicht, genau, ist das nicht schwach sein wollen.
Das ja, ist bei dieses Männern. Männlich und stark sein wollen. Bloß nicht zu viel Schwäche und zu viel Emotionen zeigen. Obwohl vielleicht welche da wären.
Ey, was so viele Männer mir sagen, dass sie sich eigentlich voll wünschen, einfach nur gekuschelt und so gekrault zu werden. Und es ja, aber niemals einverlangen würden. Voll nachvollziehbar. Die checken nicht, dass das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern einfach nur, dass es menschlich ist. Weil männliche Babys brauchen genauso viel Kuscheln halten wie alle anderen auch. So, ne? Also ich bitte dich. Nee, aber das ist so dieses, oh nee, dann wirklich schwach oder ich wirke feminin oder das ist so ein Bullshit. Ja, so ein Bullshit. Das ist wiederum das Pendant auf der anderen Seite, ne? In der Hinsicht.
Ja, aber das Ding ist, beide werden, also sowohl die Männer als auch die Frauen, werden aufgrund der Dinge, vor denen sie jetzt Angst haben, sie zu zeigen, schon häufig auf die Fresse geflogen sein. Zum einen ist sowas natürlich irgendwie Konditionierung, zum anderen wird dir das aber auch schon passiert sein. Dass du vielleicht als Mann irgendwann Gefühle gezeigt hast und jemand gedacht hat, du bist super bedürftig und das ist super unmännlich.
Ja gut, warte mal, aber das fängt ja schon an, easy, das fängt ja in der Kindheit an. Das
ja,
fängt ja
ich
an, heul nicht rum, sei kein Mädchen.
Viel Konditionierung. Heul nicht für ein Mädchen. Aber wenn dir das auch im Erwachsenenalter noch passiert ist, wenn du vielleicht versucht hast, gegen deine Konditionierung anzukämpfen und zu sagen, weil nee, ich will eine Frau, die auch damit umgehen kann, wenn es mir mal nicht gut geht, und du probierst das aus und du kriegst emotional eine geklebt, machst du das halt so schnell nicht nochmal.
Ja gut, da gibt es ja auch dazu den passenden inneren Prozess. Ne, dass ja, dass du damit in Ordnung bist, dass du das brauchst. Das ist dir bei Frauen nicht anders. Ne, aber dann gibt es auf beiden Seiten soll ich es toxisch nennen? Weil ich aus mangelndem.
Destruktiv.
Ja, oder destruktives Verhalten einfach. Ne? Ich habe auch schon mitbekommen, dass genug Frauen sagen. Die dann einen echten Mann wollen und die selber eine destruktive Definition davon haben, von einem Mann, der nie Schwäche zeigt, der nie das, der immer steht, der keine Ahnung, was für ein krasses Jahresgehalt hat und er bitte doch alles von Anfang bis Ende zahlen soll, weil der ist ja immerhin der Mann. Wo auch den Männern etwas gespiegelt wird, wo sie nicht gut genug sind. Verstehst du, was ich meine? Wenn gesagt wird, deine verwundete Seite oder deine verletzliche Seite bockt mich nicht. Du hast gefälligst zu funktionieren als Mann, sein richtiger Mann an der Stelle.
Ja.
So, und ich habe auch schon Horrorgeschichten, easy. Mir sind die Augen ausgefallen. Wirklich.
Es gibt wirklich mehr als genug Content in die Richtung. Von Frauen, die sagen, was sie von Männern erwarten und dass Männer stark zu sein haben und sie zu halten haben und nicht umgekehrt und so. Es gibt, und ich möchte es nochmal betonen, es gibt genug Frauen, die auf sowas stehen und sowas verlangen. Also es ist nicht so, als würden sich Männer das einbilden, dass es für offensichtlich manche, schrägstrich viele Frauen nicht okay ist, emotional zu sein oder schwach in Anführungszeichen zu sein. Es gibt diese Frauen. Genauso wie es umgekehrt diese Männer gibt. Und das liebe ich ja am meisten, wenn ich Reels sehe, wo ich fange jedes Mal an zu lachen. Wenn da steht, I want her to be my peace.
Mm.
Und ich denke, dass, also ja, aber ich habe bis jetzt nur Männer gesehen. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, aber ich habe bis jetzt nur Männer gesehen, wenn die das gepostet haben, für die jede Art von Konflikt, Kritik, Unterhaltung, Erwartung oder sonst irgendwas sein Peace zerstört hat. Also im Grunde sind das die Männer, die sagen, du hast die Fresse zu halten und zu machen, was ich dir sage und mich nicht anzuzicken. Und alles, was in Art und Weise, also irgendwie eine Diskussion ist, ist bei denen direkt Drama. Und deswegen schreiben sie immer dieses, die Frau muss der Peace sein und so. Wenn sie mir keinen Frieden gibt und Ruhe, dann ist es nichts. Was natürlich Frauen, und darauf wollte ich hinaus, das Gefühl gibt von, ich muss ruhig sein. Ich muss ruhig sein, ich muss seine Ruhe sein, seine Ruheoase. Und wenn ich das nicht sein kann, dann bin ich es nicht wert, dann bin ich keine gute Frau. Und um das sein zu können, darf ich ihm keine Vorwürfe machen, ich darf ihn nicht kritisieren, ich darf nicht anbringen, wenn mich was verletzt hat, es darf keinen Streit geben. Weißt du, das ist genau das Pendant zu dem, was wir eben besprochen haben, was Männer auf Social Media so sehen, von Frauen, die sagen, man muss stark sein und darf nicht schwach sein und muss so und so viel verdienen, ist auf der anderen Seite dieses Frauen dürfen nicht, die dürfen keine zu hohen Erwartungen haben und die müssen ruhig sein und unterstützend und submissive und keine Ahnung. Also es ist schon, wenn man in die falsche Bubble online kommt, dann ist das schon für beide Seiten sehr
absolut
schwierig. Und du wolltest jetzt Storys erzählen. Du hast Storys gehört, da sind dir die Augen rausgefallen? Wahrscheinlich
von Männern. Ja, einfach auch wie Frauen, also was Frauen auch zu Männern sagen, mit Männern machen, wie sie, das Hintergehen, dieses mehrgleisig fahren, während man eine ernsthafte Kennenlernphase hat, jemanden, wo eigentlich alles gut läuft, so kurz vorm Beziehungsanfang fallen lässt, weil der andere mehr Kohle hat, obwohl eigentlich alles gestimmt hat, und dann auch mit dem Satz nach dem Motto, tja, jetzt, ne, also wenn du jetzt nicht mehr Mühe gibst, finanziell gesehen, dann tut mir leid. Geschichten gehört von Frauen, die ganz dringend einen Mann suchen und wirklich selber super intelligent sind, eigentlich alles top, aber sagen, ich kann nicht darüber hinwegkommen, gucken, wenn der jetzt nicht in irgendeinem Luxusauto vorfährt. Geht für mich einfach nicht. Doch, easy, doch. Deswegen. Echt? Deswegen, ja, wirklich, wirklich schlimm, wirklich.
Also ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass Frauen mittlerweile, also die Frauen in seiner Bubble, die er so kennenlernt und seine Freunde Frauen kennenlernen und so, dass die mittlerweile schon so geschulte Augen haben, dass sie sehen, wie teuer deine Uhr und deine Schuhe sind. Und wenn das nicht hinhaut, raus.
Ey, das finde ich so verrückt, easy.
Geht noch nicht mal ums Auto, sondern einfach, wenn du keine Uhr anhast, die über 5.000 Euro gekostet hat, dann...
Ja, und dann viel Spaß beim konstruktiven Konflikt mit seinen Schuhen. Dann.
Ja.
Ihr Hübschen. Ja, viel Spaß damit, dass du dich gesehen fühlst von seinem Auto. Und verstehe mich nicht falsch. Das darf auch alles sein. Ganz ehrlich, gönn dir. Aber die erste, also es ist anderes, ob ich jemanden suche, weil er Geld hat und deswegen ich mit ihm zusammenkomme, oder ob ich jemanden suche aufgrund der Werte, Charakter, Kompatibilität, Chemie, bla bla und so weiter, Werte. Und der hat halt auch zufällig Kohle. Ja, dann schön für dich. So. Verstehst du, was ich meine? Das darf ja nicht, das darf nicht das Kriterium sein, warum ich jemanden wähle.
Wie wichtig ist für dich, also für dich als Monja?
Ja, ja.
Wie wichtig ist für dich als Monja das Einkommen eines Mannes?
Für mich ist es, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, dass jemand sein Leben im Griff hat, dass jemand sich selber finanzieren kann und sollte zum Beispiel Familienplanung oder sonst irgendwie eine Rolle spielen, dass er muss eine Familie providen können. Dafür braucht er aber keine Million im Jahr. Also mir muss, für mich, Monia, ist wichtig, dass ich sehe, dass dieser Mensch für sich sorgen kann. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass ich sehe, er hat sein Leben zusammen und sorgt für sich. Und wenn es was Ernsthaftes ist und sagen wir mal, irgendwie Zukunftspläne inklusive Kinder und Familie spielen eine Rolle, muss, da ich ja die Kinder kriege, muss er definitiv providen können. Fertig. Ja. Aber das heißt nicht, wie gesagt, dass er jetzt irgendwie eine halbe Million, also eine Million verdienen muss. Sondern ja, es muss realistisch sein.
Es gibt providen und providen. Der kann providen und ihr lebt in einer Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern, die sich ein Zimmer teilen und ihr fahrt nur alle 3 Jahre in Urlaub. Und es gibt providen, ihr wohnt in einer Fünfzimmerwohnung, habt beide ein Auto, die Kinder haben alle ein eigenes Zimmer, ihr fahrt 2-mal im Jahr in Urlaub und es gibt die Variante, ihr fahrt 5-mal im Jahr in Urlaub, wohnt in einer Villa und macht nur Luxusurlaub.
Aber das ist alles individuell. Also, das muss jeder halt dann für sich mit diesem Menschen dann natürlich ausmachen, weil ich ja mit diesem Menschen zusammen sein will. Ne? Mit dem Menschen will ich vielleicht ein Kind haben, weil dieser Mensch mir wichtig ist und ich was für ihn empfinde. Aber natürlich wäre es für mich auch schwierig, mit jemandem zusammenzukommen, wo ich sehe, der ist komplett lost in seinem Leben, hat gar nichts, hat irgendwie null Struktur, hat, weil das alles nimmst du ja mit in die Beziehung mit rein. Und wenn dann noch erwartet wird, dass ich das quasi mit aufräume, weiß ich nicht. So, ich bin, nee, ich glaube nicht, Bruder. Glaube ich nicht. Aber weil es einfach darum geht, dass, und verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht der Mensch, der nicht denkt, man kann Sachen zusammen erschaffen. Doch, kann man. Man kann Dinge zusammen erschaffen, definitiv. Aber wenn ich kein bisschen Wille oder Arbeit schon im Vorhinein sehe, um seinetwillen, er macht das um für sich, um seinetwillen investiert er in sich, ja, dann ist es auch nicht langfristig, weil wenn er es nur für mich macht, hat es auch irgendwann in wie heißt es, ein Ablaufdatum. Mhm. Ja, wo ist dann die intrinsische Motivation, das für dich zu machen und das dann mit mir auch zu teilen? Das ist für mich was anderes. Wenn ich aber sage, ja, nee, ich mache das dann erst für meine Kinder, ja, Amen. Ja, weiß ich mal, also das ist halt für mich als Monia ist mir das wichtig. Aber das, wie gesagt, mir ist wichtig, dass jemand sein Leben zusammen hat, dass er sich selber finanzieren, tragen kann, ne, dass er providen kann. Wenn man sollte man, wie gesagt, einen Familienplanung denken. Aber das ist, also in so einem Kennenlernphase ist für mich aber zunächst, wäre es für mich zuallererst wichtig, wie fühle ich mich mit dem Menschen? Wie sehr hört er zu, wie sehr setzt er um, wie sehr gehen wir aufeinander ein, wie sehr viel verletzlich ist er, wie ist die Kommunikation, wie steht dieser Mensch zur inneren Arbeit, ist er bereit, an sich zu arbeiten, wie ist die Konfliktfähigkeit, das sind alles Dinge. Und hat er sein Leben im Griff, in dem Sinne kann er sich selber versorgen, investiert er in seine Gesundheit, für mich auch super wichtig. Für mich persönlich ist jemand, der in seine Gesundheit investiert, extrem wichtig. Das, ne? Das im Sinne von, und damit meine ich nicht, dass jemand jetzt irgendwie durchtrainiert ist, sondern er hat einen Blick für sich und achtet auf sich. Weil ich möchte ja auch langfristig mit jemandem zusammen sein, der gut mit sich umgeht. Also ich will ja nicht jedes Mal Todessorgen haben, was ich meine, weil der einfach 0,0 auf sich achtet. Ja. Das ist jetzt, und für dich? Wie wichtig ist dir das mit dem Providen?
Also, ich finde, dass, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, lass mich kurz drüber nachdenken. Also ich finde es nicht unwichtig, wobei das Providen nicht das Ding für mich ist. Es ist die Ambition.
Ja, genau. Ja, aber das kommt ja, okay, wird's hier weiter?
Es könnte auch sein, dass der, keine Ahnung, gerade seine Firma aufgeben musste, das nicht geklappt hat und der muss bei Null anfangen, wohnt bei seinen Eltern im Keller und keine Ahnung was, dann ist mir das und auch das ist egal, nicht schlimm. Solange.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Solange er.
Ich setze mich von mir aus mit in den Keller und baue mit dir was auch immer wieder auf, was kaputt gegangen ist, aber für mich ist es die Ambition.
Ja, absolut.
Das ist ein schmaler Grat. Es gibt natürlich auch diese Traumtänzer. Die eine Firma nach der anderen gründen, nichts funktioniert, alles floppt, die haben einfach keinerlei Business-Kompetenzen und eigentlich ist es mehr ein Hobby, als tatsächlich, dass daraus was entsteht, was langfristig Geld einbringt und wir brauchen nun mal alle Geld, um zu überleben. Und ich meine jetzt damit auch kein Millionen-Business, ich meine einfach, es muss halt genug Geld abwerfen, damit er davon leben kann. Aber für mich ist das Wichtigste die Ambition. Ich könnte nicht mit einem 9-to-5. Ich könnte auch nicht mit jemandem, der 20.000 Euro im Monat macht, aber nur 9-to-5. Was heißt nur 9-to-5? Normal 9-to-5 in irgendeiner Firma arbeitet. Hätte ich, glaube ich, hätte ich Schwierigkeiten mit.
Aber was ist, wenn er sagt, hey, mein Job ist für mich quasi Mittel zum Zweck. Was für mich zählt, ist, dass ich präsent bin, dass ich viel Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern verbringe. Da stecken meine Ambitionen drin. Ne? Meine Arbeit generiert mir ein gutes Leben, das Gehalt reicht. Du kannst auch, wenn du möchtest, jetzt irgendwie Kinder kriegen, wenn du willst, und daheim bleiben, wenn du möchtest, bla bla bla. Aber meine Ambitionen sind eher Familie und du quasi. Mm-mm.
Ja, krass. Ich brauche, ich weiß nicht, mein Kopf funktioniert so in Business, in Konzepten, in Ideen, in Nerd-Zeug, dass ich jemanden brauche, der das matcht. Mhm. Für mich ist ein geiles Wochenende, mit meinem Partner auf der Couch zu sitzen, beide mit Laptop und gemeinsam an was zu arbeiten. Wenn ich jemanden habe, der zwar einen Bombenjob hat und einen Haufen Geld verdient, aber der die Wochenenden sein lassen möchte und nicht selbstständig ist und keine Ambitionen hat, was selbst zu erschaffen, dann kann ich nicht.
Ja, spannend.
Also da geht es mir weniger ums Geld als um das Mindset.
Ja,
aber eine Sache, die du gesagt hast, wenn ich Kinder bekommen würde mit jemandem, dann müsste es finanziell vorher schon so gut funktionieren, dass er alleine das halten kann, erstmal.
Ja.
Außer mein Business läuft so gut, dass ich nicht aktiv arbeiten muss. Sondern es ohne mein, also weißt du, was ich meine? Dass ich komplett entspannt mich zurücklehnen kann und die Firma läuft von alleine, dann wäre es egal. Aber wenn ich bin so, da sind wir wieder beim Thema konservativ. Mich ist es keine Option, dass er zu Hause bleibt mit den Kindern, sondern ich bleibe zu Hause mit den Kindern und zwar so lange, wie ich möchte. Und in meiner Welt, nach dem, was ich über frühkindliche Entwicklung gelernt habe, und so weiter und so fort, möchte ich das so lange, wie es geht. Mhm. Und das muss ja irgendwie finanziell gestemmt werden können. Und da kann ich nicht noch parallel gucken, dass wir über die Runden kommen, während mein Partner,
was gibt es da zu rechtfertigen? Ja, natürlich, es tut mir leid, aber bei aller Liebe, Leute, es sind nur mal die Frauen, die Kinder kriegen können. So,
ja, aber es heißt,
das Kind in der für die Familie, dann ist in der Zeit der Mann zuständig fürs Providen. Punkt, fertig, aus.
Das zählt ja mittlerweile schon als rechts.
Nein, ist nicht rechts.
Rechtskonservativ.
Nein, ich bin in der Mitte.
Männer können auch zu Hause bleiben und die Frau kann arbeiten gehen, meiner Meinung.
Können sie auch, aber da meine Gebärmutter gerade 9 Monate lang sich ausgedehnt hat und mein Körper 2 Jahre braucht, um sich zu erholen und ich mit den ganzen hormonellen Schäden danach erstmal klarkommen muss, bleibe verdammt nochmal ich zu Hause. Ja. So, und entweder ich finde den Mann, der das matcht, oder halt nicht, sucht eine andere Frau.
Ja, eben. Also ich bin da, was das betrifft, bin ich schon sehr konservativ. Du hast aber schon öfter gesagt, wie konservativ ich bin. Ich wurde übrigens auch schon gefragt.
Aber du bist gut, also in meiner Welt ist das absolut in Ordnung. Also ich toleriere, also ich akzeptiere auch andere Weltbilder, dann aber halt nur quasi, dann such jemanden, der das gleiche Weltbild hat. Fertig.
Ich wurde letztens auch gefragt, was Munja denn eigentlich meint, wenn sie sagt, Easy ist so konservativ. Oder habe ich gedacht?
Nein, ich glaube, Easy, du bist nicht zu konservativ.
Nee, nicht zu konservativ, ich konservativ bin.
Nein, bist du nicht, weil ich glaube einfach, dass wenn man dich sieht und hört, denkt man das erstmal nicht. Man denkt auch nicht, dass du absolut in Ordnung wärst, damit komplett zu Hause zu bleiben und vielleicht für die Kinder zu versorgen. Und man denkt vielleicht auch nicht von dir, dass du vielleicht eine klassische Rollenaufteilung magst. Ja? Und diese ganzen Geschichten, ich glaube, das meine ich damit. Du bist nicht konservativ im Sinne von hinten rechts und total, sondern du bist, wenn wir mal aus dieser Vogue-Bubble gucken, auf unsere Einstellung, ist es konservativ.
Ja.
So.
Ich würde das durchaus auch selbst so sagen. Wobei das ist so lustig, weil man heute auch immer, was das betrifft, immer nur so in Schwarz und Weiß denkt. Weil immer, wenn ich sowas sage und die Leute dann tatsächlich erstmal erschrocken sind, dass ich so denke, dann stellen die sich auch immer vor, dass ich dann nur zu Hause bleibe und gar nichts mehr mache. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, ich bin seit 10 Jahren selbstständig. Ich mache Podcasts, ich schreibe Bücher. Ich würde das schon irgendwie untereinander, also unter einen Hut bekommen, aber mit Sicherheit nicht Vollzeit. Natürlich würde mir auch mit Kids irgendwann langweilig werden. Im Sinne von, mein Hirn müsste sich mit Sicherheit noch mit anderen Dingen beschäftigen, als mit Schlafliedern, Kindern und Kita-Gruppen und so einem Kram. Ne? Also einfach, weil mein Hirn so funktioniert. Das heißt nicht, dass ich nie wieder was tun würde und ich einfach Hausfrau und Mutter sein möchte den Rest meines Lebens. Aber für mich wird es auch gar nicht klar gehen, dass mein Mann zu Hause bleibt und ich die Nein.
Auf gar keinen Fall. Mich auch nicht. Also bei mir war es ähnlich, war auch damals bei meiner Tochter hatte ich 2,5 Jahre eingereicht damals. Aber ich habe nach einem halben Jahr bei einem guten Kumpel in seinem Startup habe ich einen Tag die Woche gearbeitet, einfach nur um mein Hirn zu nutzen.
Ja.
Weil ich gemerkt habe, ich brauchte es einfach, dass ich ein paar Stunden einfach in der Woche hingegangen bin und irgendwie geholfen habe, gemacht habe. Das war vor der Gründung von Soft. Ich habe ganz viele Weiterbildungen gemacht während der Elternzeit auch. Ne? Aber liebe Eltern oder liebe Frauen, das müsst ihr nicht machen. Das ist einfach, weil es meine Leidenschaft ist und mich hat alles Todes interessiert und ich habe alles aufgesaugt, es gibt keinen Morgen. Und das ist einfach meine Leidenschaft und deswegen war das für mich nicht so, dass ich mir das aufgebürdet habe im Sinne von, ich muss mich jetzt nützlich machen, während ich zu Hause bin und noch irgendwie wertvoll quasi ein nützliches Mitglied der Gesellschaft, was ich eh schon so perfide finde, dass man das den Müttern irgendwie vermittelt. Dabei gibt es eigentlich nichts Wichtigeres und Nützlicheres, auch für unsere Gesellschaft in der Zukunft, wie gut es der Mutter geht, wie entspannt sie ist und wie viel sie Kapazität für ihr Kind hat, auch vom Nervensystem her. Und so weiter und so fort. Das ist so wichtig. Ihr könnt jetzt zig Bücher lesen von Jasper Juhl zu der ganzen frühkindlichen Entwicklung, ne? Und so weiter und so fort. Das ist so eine ehrenhafte Aufgabe. Das ist so eine ehrenhafte Rolle, die eigentlich, also vor allem hier in der westlichen Welt, in Deutschland sowieso nicht, nicht geschätzt wird.
Ja.
So in der Hinsicht. Und deswegen, das für mich, also ne, wie gesagt, jeder, man muss sich auch leisten können, natürlich auch da in der Hinsicht. Ne? Viele haben gar nicht die Wahl, dass sie zu Hause bleiben können. Ne? Es gibt viele, da gibt es auch Schicksalsschläge, wo man mitten in so einer Phase der Partner einen Job verliert oder irgendwas anderes, wo man gezwungen ist, durch die Umstände dann doch wieder arbeiten zu gehen. Und das meine ich aber nicht. Wir gehen jetzt von der Situation aus, dass du die Wahl hast.
Ich meine, das Leben wird immer teurer.
Ja.
Oder die Gehälter müssen einfach kombiniert werden.
So ist es.
Und der Mann kann eben nicht alleine providen.
Genau. Und das ist dann auch okay. So, das ist anderes. Verstehst du, was ich meine? Dann ist es halt so. Da muss man gucken, wie man miteinander da einen Kompromiss findet. Aber wenn es möglich ist, ne, und wenn zum Beispiel mein größter Wunsch ist, es zu Hause zu bleiben, dann suche ich mir nicht jemanden, der sagt, nee, geh bitte arbeiten. Dann suche ich mir jemanden, der in der Werte vom Bild und vom Familienbild, von der Vision her eine ähnliche Vision hat wie ich und die ist weder richtig noch falsch. Die ist einfach, das ist meine Vision und die möchte ich mit jemandem teilen in der Hinsicht für die Zukunft. Dann suche ich mir jemanden, der wertetechnisch und visionstechnisch in die gleiche Richtung gehen möchte. Wenn nicht, dann nicht. So, ich werde nicht jemanden dazu zwingen, sich komplett zu ändern, damit er quasi in meine Welt passt oder umgekehrt.
Ja, aber ich glaube, es würde auch helfen, wenn dann Frauen das besser erklären. Weil so wie im Grunde genommen haben wir auch gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass ein Mann genug Geld verdient. So wie die ganzen Leute auf Instagram auch sagen. Aber.
Wenn ich sage, er muss reich sein und einen Porsche fahren und mir 8 Luxustaschen kaufen.
Nee, darum aber dieses Provider-Thema und der muss genug verdienen, um die Familie zu versorgen und so weiter und so fort, das wirkt sehr häufig wie ein Angriff auf die Männerwelt. Zumal mittlerweile die Gehälter und die Anzahl der Männer versus Anzahl der Frauen, die Hochschulabschlüsse machen und besser bezahlt werden, verändert sich sehr stark. Sodass teilweise Frauen mehr Führungspositionen haben und mehr Geld verdienen als Männer und auch wesentlich mehr Frauen Hochschulabschlüsse haben und so weiter. Also es wird immer schwerer als Frau, jemanden zu finden, der provided, wenn sie selber eigentlich mehr verdient. Weil dann kann sie ja schlecht zu Hause bleiben,
wenn doch, sie diejenige sie. Ist. Doch, kann sie. Ihren Lebensstandard runterschrauben in der Zeit.
Also weißt du, was ich meine? Ja. Worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube, es ist weniger ein Angriff auf die ganze Männerwelt, wenn man zu diesem, ich möchte schon, dass er providen kann, deswegen ist Geld nicht unwichtig, hinzufügt, worum es geht.
Aber es ist nicht
und zwar
das
nicht
Kriterium.
Und zwar nicht um Designerhandtaschen und Luxusurlaub, sondern dass, wenn eine Familie gegründet werden soll, ich die Möglichkeit haben möchte, zu Hause zu bleiben. Also das muss ich mir logischerweise einen Partner suchen, der so viel Geld verdient, dass es möglich macht, mit diesem einen Gehalt die Familie für die nächsten Jahre zu ernähren.
Ja, und
ein
bisschen Elterngeld, was du da bekommst.
Ja, aber das macht
absolut
ja nicht ein komplettes Gehalt aus.
Nee, gar nicht. Also absolut, und es ist auch legitim. Ist auch legitim. Wie gesagt, wenn beide Kinder wollen, dann muss auch der Mann verstehen, dass die einzige Person, die das Kind kriegen kann, die Frau ist. Und das ist ihr Beitrag. Ihr Beitrag ist, dass sie die Schwangerschaft durchmacht, diese Geburt durchmacht und dann Stillzeit und, ne? Sein Beitrag ist dafür, dass er eine Frau den Rücken frei hält in der Zeit, während sie sich um das Kind kümmert.
Ja.
Also ich verstehe auch die Diskussion nicht, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Aber aller Liebe, also was das? Also ich, wirklich. Und ich denke mir, ja, nee. Wenn ich mir aussuchen kann, wer das Kind kriegt, dann können wir Diskussionen, können wir die Karten neu spielen. Aber da ich mir nicht aussuchen kann, und vor allem, ey, das ist auch so ein schmerzhafter, lebensverändernder Prozess, Alter. Und du hast teilweise jahrelang noch mit Konsequenzen davon zu tun.
Abgesehen von dem Risiko.
Und
es gibt
also
mehr als genug Frauen, die also weitreichende Folgen davon tragen. Das ist körperlich, es ist nicht ohne.
Genau, das ist sehr milde ausgedrückt. Es ist überhaupt nicht ohne.
Ich meine nicht nur die Geburt, ich meine die gesamte Schwangerschaft, alle möglichen Komplikationen, alles. Und die Zeit danach und was eventuell danach nie wieder so wird wie vorher. Und also
genau. Und ja. Ohne dass ich ins Detail gehe, ich hatte Verletzungen von der Geburt, die mich 3 Jahre lang beeinträchtigt haben. Also, und es war überhaupt, das ist kein Spaß. Das war
ja,
echt kein Spaß.
Deswegen ist ja die Diskussion verstehe ich nicht.
Und ich habe es auch gerne, also verstehe mich nicht falsch. Ich mache es auch gerne und es war mir alles, jeder Schmerz und jede Komplikation war es mir wert, wenn ich mein Kind anschaue. Das so empfinde ich. Ich weiß auch, dass nicht jeder so empfindet. Ich empfinde so. Ja. Und deswegen ist, solange ich nicht die Wahl habe, das abzugeben und solange ich Kinder möchte, und mein Partner auch, dann tut mir leid, das ist 50-50. 50 ist, ich kriege das Kind und trage alle Konsequenzen, körperlich und auch hormonell und so weiter und so fort. Die anderen 50% machst du.
Ja.
Also, wie gesagt, ich verstehe die Diskussion nicht. Und dann, wenn das dir als konservativ eingeordnet wird, dann ist es in Ordnung. Dann ist es konservativ. So, dann ist es, für mich ist es Mitte.
Ich sagte, ich wurde deswegen schon rechts genannt.
Du, ich habe letztens gelernt, dass rechts sein heißt, also heißt nicht rechtsradikal sein, also, sondern heißt einfach konservativ, also politisch gesehen konservativ verordnet. Also verstehst du, was ich meine, vom Weltbild her?
Das denke ich, also dachte ich zumindest auch. Es wird aber sehr häufig trotzdem als Beleidigung genutzt. Und zwar nicht als, du bist halt ein Ticken mehr rechts als links oder ein Ticken mehr rechts als in der Mitte, sondern die Aussage, du bist rechts, ist sehr schnell auch, du bist dann automatisch auch Nazi und AfD-Wähler. Und Trump-Supporter keine Ahnung,
das ist für mich rechtsradikal
gegen Abtreibung oder so.
Das ist für mich, nee. Es gibt Sachen, die ich aus der linken Bubble nehme, die ich gut finde. Es gibt Sachen, die ich aus der konservativen Bubble nehme, die ich gut finde. Und so ist halt einfach ich als Mensch einfach. Wo matcht es mit mir als Person, mit meinem Wertesystem? Und leider Gottes gibt es einfach die Partei oder die Richtung, wo ich sagen würde, da sehe ich mich voll drinne. Die habe ich auch nicht gefunden.
Nee, ich auch nicht.
Also es sind immer Aspekte aus verschiedenen Bereichen in der Hinsicht und das ist auch legitim. Aber was hier keiner ist, ist rechtsradikal und keiner ist hier auch linksradikal in der Hinsicht. Sondern, Leute, es gibt mehr als nur rechts und links, ne? Und es gibt mehr als nur schwarz und weiß in der Hinsicht. Und wie gesagt, wenn das Weltbild konservativ ist, dann, mein Gott, dann sei es in der Hinsicht so. Ne? Was ich jetzt nicht sage zum Beispiel ist, dass der Mann für den Rest unseres Lebens zuständig ist für die finanzielle Versorgung der Familie. Das sehe ich nicht so. Wenn ich arbeite und ich kann arbeiten, ne, und ich habe die Elternzeit hinter mir und möchte was machen, natürlich ist das eine gemeinsame Aufgabe dann. Es geht nur darum, der Aspekt Familienplanung ist etwas, was nur von der Frau geleistet werden kann.
Ja.
So, und deswegen ist in der Zeit, die anderen 50% liegen beim Mann. Fertig. Bastarda Pasta, wie mein italienischer Ausbilder in Sachen Familienaufstellung gesagt hat. Bastarda Pasta, Monia.
Jetzt habe ich Lust auf Pasta.
Ja. Aber zurückzukommen zur Dating-Welt, zu dem Spielchen und dieses destruktive Verhalten, das gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Frage ist, was ist dein Gewinn? Warum machst du es mit? Was gewinnst du dadurch? Attention, weniger Einsamkeit und so weiter und so fort. Ja?
Was sind denn typische Spielchen? Also für die, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie auf Spielchen anspringen. Also ich glaube, man kennt so dieses typische Antwort nicht gleich, wartet 3 Tage.
Genau das.
Aber fällt dir noch was ein an Spielchen?
Warte mal, lass mich mal bitte Geschichten rekapitulieren. Ja, also da gab es auch solche Geschichten, dass in der Dating-Phase einem Mann gesagt wurde, hey, pass mal auf, du bist nicht der Einzige, der im Spiel ist. Hunger Games einfach. So genau so. Und wenn du dich nicht quasi anständig bemühst, dann bist du halt einfach raus. Und die Tatsache, dass dieser Mensch das mitgemacht hat, ist auch Ausdruck seiner Themen.
Ey, wie
auch
absurd.
Ein wertiges Selbstwertthema und hat diese Frau auf den Podest gestellt, weil er fand die so toll und dass sie überhaupt in ihren Dunstkreis gekommen ist, so nach dem Motto. Ne? Das hat ihn schon, das war schon krass. Und dann, ja, solche Sachen zum Beispiel, Isi.
Ich kenne das nur von Männern. Das ist,
deswegen sage ich. Deswegen.
Ich meine, genau diese Art Spielchen, die du gerade genannt hast. Dieses, du bist nicht der Einzige, du bist nur Teil meines Rosters und der sich am meisten Mühe gibt und am meisten Punkte bekommt, gewinnt am Ende den Pokal. Das ist so ein typisches Red Pill-Ding. Diese ganzen Red Pill-Dating-Coaches, die es online so gibt, sind ja also Männer. Die ganze Red Pill-Bewegung und diese Dating-Fuzzis sind ja Männer. Und die bringen das Männern bei. Niemals nur eine Frau zu daten, immer ein Roster zu haben.
Was ist ein Roster?
Ein Roster ist im Sport die Mannschaft. Also die Mannschaftsübersicht. Das heißt also, du hast nicht nur einen Typ, du hast eine ganze Mannschaft an Typ sozusagen.
Okay.
Und du bist nur Teil dieses Pools an Auswahl, die ich habe.
Ja gut, ich meine, dieser Red Pill-Bewegung ist eh Frauenhass.
Ja, aber daher kenne ich diese Methode. Dieses sagt der Frau gleich, es gibt noch. Aber das, ich wusste nicht, dass Frauen das auch machen.
Nein, machen sie auch. Deswegen weiß ich.
Witzig.
Es gibt ja also auch immer es gibt ja so, also dieses Destruktive, was in einem drinne steckt. Da ist ja einfach nur das Geschlecht ist dann der verlängerte Arm von diesem destruktiven, von der destruktiven inneren Einstellung. So, Männer haben dann ihre Werkzeug, um das zu machen, und Frauen haben ihr Werkzeug, um das zu machen. Und es hat super viel Manipulation mit drin auch, von beiden Seiten.
100%.
Super viel auch auf die Schwächen des anderen draufgehen, damit der sich quasi unterlegen fühlt in so einer ganzen Geschichte. Also wirklich
das
so
ist,
schlimm. Mein Gott.
Das ist alles Pickup-Artists. Da gibt es Bücher drüber, wie man das macht. Zum Beispiel negativ. Na klar. Warte, ich muss das kurz googeln, weil einer, mir fällt gerade sein Name nicht, warte, doch, mir fällt der Name ein, Neil Strauss.
Ja, den liebe ich.
Der war früher Pickup-Artist und hat die Pickup-Artist-Bibel geschrieben.
Aber der ist ja jetzt so bewusst und
jetzt ist er verheiratet und bewusst und macht ganz wundervolle Sachen. Früher war der Mann Pickup-Artist. Und hat die Bibel des Pick-Art-Artistum geschrieben, in dem all diese Dinge als Tipps drinstehen. Wie zum Beispiel Nagging oder negative Komplimente. Sowas wie, normalerweise kann ich es gar nicht ab, wenn Frauen ihre Haare so komisch oben tragen, aber bei dir sieht es nicht schlecht aus. Mir wurde mal gesagt, also normalerweise mag ich roten Lippenstift nicht und all meinen Ex-Freunden habe ich das verboten. Aber bei
der hat schon angefangen zu lachen, bei dem Bot.
Meine Antwort war, entschuldige, was? Für was?
Isi, ich musste immer von so einem witzigen Date erzählen, da war ich 18. 18 Jahre alt. Und ich habe mich dann, ich wurde gefragt, ob ich mit der Person ausgehen will. Und dann sind wir essen gegangen. Und ich war so voll jung und naiv und habe, meine Eltern waren ein Ticken strenger. Ich durfte jetzt nicht super früh weggehen oder irgendwie zu früh, sondern erst als ich so 18 wurde, da haben sie mir ein Auto geschenkt, ich weiß, privilegiert. Und dann durfte ich erst so mehr oder weniger machen, was ich will, weil sie wussten, ich komme auch nach Hause. Meine Eltern wussten auch, ich trinke nicht. Das heißt, die wussten, ich komme mit meinem eigenen Auto nach Hause und so. Und dann, ne? Das heißt, ich habe erst angefangen, diese ganze Freiheit zu riechen, so ein bisschen, ne, rausgehen und da und hier und her. So, und dann habe ich, und meine Eltern waren immer locker, locker, also was so Klamotten angeht, die haben nie mit reingeredet, so was ich anziehe, was ich mache. Und da weiß ich noch, Izzy, und ich glaube, der Typ war, glaube ich, 4 Jahre älter als ich oder so. Und dann setze ich mich hin und dann reden wir so. Und dann fängt er an, mir zu erzählen, wie sich eine Frau seiner Meinung nach richtig anzuziehen hat, ne? Und ich sitze da und höre und ich musste dann so anfangen zu lachen, Izzy. Ich habe den so hart ausgelacht mit meinen 18 Jahren. Und dann habe ich, nur um ihn ans Rein zu drücken, ich mein Geld ausgepackt, habe die Menge an Geld hingelegt, die mein und sein Gericht abdeckt und bin aufgestanden und bin gegangen.
Mike,
und der hat danach versucht, so eine Rufmordkampagne gegen mich einzuleiten in Frankfurt. Das war kein Spaß mehr. Ich sei eingebildet und ich sei möchte gern modern und ich sei so und sei de. Das Witzige ist, er hat zufällig immer Leute getroffen, die mich kannten und die gesagt haben, hey Junge, wir kennen die. Also laber keinen Scheiß, du hast einen Korb kassiert, deswegen verhältst du dich so und dein Ego ist einfach nur angekratzt. Ne? Ich habe ja jahrelang in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo der dann irgendwann angefangen hat zu trainieren später. Und dann hat er, wie gesagt, immer versucht, meine Kollegen so quasi gegen mich aufzustacheln. Und die anderen haben gesagt, hey, bist du bescheuert? Also, ne, also alleine, verstehst du, dieses Wort, ich verbiete, und das machen übrigens Frauen auch. Ey, so
ja, ja.
Viel. Ich verbiete meinem Freund, mit seinen Kumpels feiern zu gehen. Ich verbiete ihm, dass er eine beste Freundin hat. Ich verbiete ihm, dass er, wenn du Vertrauen durch Kontrolle ersetzen musst und Verbote, hast du eh schon ein Problem. Hast du verstanden? Und zwar ein internes in erster Linie, weil du gucken musst, warum du so misstrauisch bist. Dann ist der Rest Kommunikation. Eine der wichtigsten Sachen in einer Beziehung ist, dass ich immer noch ich sein kann neben dir. Und dass ich mich nicht komplett unauthentisch verhalten muss, damit du dich sicher und gut fühlst in der Hinsicht. Ne? Na klar kann man äußern, was für einen No-Gos sind und nicht und was nicht. Das ist etwas, worüber man sprechen muss. Auf Augenhöhe und nicht wenn dann. Wenn du das machst, dann das. Das passiert, wenn du... Was geht ab?
Wobei ich sagen muss, es kann zwei potenzielle Probleme geben, wenn eine Frau ihr Mann oder umgekehrt solche Sachen verbietet. Nummer eins hast du gesagt, ein internes Problem. Warum bin ich so misstrauisch? Warum kann ich nicht vertrauen? Etc. pp. Nummer und zwei,
Erfahrung?
Vielleicht ist er tatsächlich auffällig.
Ja,
vielleicht betrinkt er sich und weiß dann nicht mehr, was er macht. Oder vielleicht hat er mit seiner besten Freundin früher schon eine Affäre gehabt. Und jetzt sind die aber irgendwie immer noch befreundet. Und die
das ist anderes.
Und dann ist aber immer noch ein Problem. Weil dann hast du trotzdem nichts davon, ihm Sachen zu verbieten. Dann solltest du dir einen neuen Freund suchen.
Nee, oder ganz klar sagen, schau mal, you do you. So sieht's aus, das ist mein Wertesystem. Das ist für mich das, was ich als richtig empfinde in der Beziehung. Finden wir dann einen gemeinsamen Weg oder halt nicht?
Aber da sind wir wieder bei Partnerwahl. Wenn ich nicht möchte, dass es für meinen Partner vollkommen in Ordnung ist, mit seinen Jungs feiern zu gehen und sich komplett bis ins K.O. abzuschießen, nicht mehr zu wissen, was er macht, sich ekelhaft zu benehmen, wenn er betrunken ist, dann komme ich nicht mit diesem Mann zusammen. Dann verbiete ich ihm nicht, etwas zu tun, sondern ich lasse es einfach bleiben, weil seine Werte ganz offensichtlich nicht meine sind. Ich möchte keinen Partner haben, der es in Ordnung findet, sich so abzuschießen, dass er sich ekelhaft verhält. Ob er alleine feiern geht, mit seinen Freunden feiern geht oder mit mir feiern geht. Ich fände es noch fast noch schlimmer, wenn ich dabei sein muss, wenn der... Es gibt für mich nichts Schlimmeres als besoffene Menschen. Also so ekelhaft besoffene Menschen. Aber dann suche ich mir den halt auch einfach nicht aus. Weil.
So, also ja gut, aber manche Sachen kommen ja auch erst raus, wenn man schon sehr, sehr invested ist. So, und dann gibt es Dinge, da muss man sich auch durcharbeiten gemeinsam. Wenn aber der Partner nach dem Motto handelt, so bin ich und nach mir ist die Sinnflut. Ne? Und wenn es natürlich aber auch kein Core Value ist, also von der Person ein Non-Negotiable, also etwas nicht verhandelbare Sache, in seinem Leben. Das ist natürlich was anderes, als wenn ihr darüber spricht, ne, wie unsicher es dich fühlen lässt, wenn er sich jedes Wochenende irgendwie komplett betrinkt und nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Für mich auch absolutes No-Go. Jemand, der sich jedes Wochenende betrinken möchte, komplett, kein Problem, macht das. Nur ohne mich. Gar kein Thema. Und ich bin auch nicht radikal in der Hinsicht, sondern ich bin sehr offen auch für Wachstum und Arbeit. Aber wenn ich halt keine Bereitschaft sehe oder wenn es etwas ist, was gegen meine Core Values verstößt, in dem Fall wäre das so, wenn jemand jedes Wochenende irgendwie sich komplett betrinken möchte, ist es etwas, womit ich als Monia nicht leben kann. Ich kann damit leben, wenn er eine beste Freundin hat. Das ist für mich kein Problem. Ich müsste mir erstmal Kontext anhören und ich will einfach nur wissen, wie lange herrscht es schon? Ist da was gelaufen? Blabliblub, wie? Gar kein Problem. Ich habe kein Problem damit. Ich hätte ein Problem damit, wenn das verheimlicht werden würde, wenn suspekte Sachen passieren würden, wenn die Kommunikation nicht offen ist. Aber ansonsten, ich persönlich als Monia, gar kein Thema damit. Gar kein Thema, wenn du eine beste Freundin hast.
Ich hätte schon ein Problem damit, wenn der einmal im Monat sich besaufen würde. Ich habe prinzipiell ein Problem damit, wenn Menschen sich gerne besaufen.
Ja, safe, also same easy, ich mag das auch nicht.
Also ich habe noch nicht mal ein Problem mit Alkohol per se, aber es gibt Menschen, die können gut Alkohol trinken und die wissen, wann gut ist und die sind verantwortungsbewusst und die möchten auch weiterhin ansprechbar bleiben und sich gut verhalten. Und es gibt Menschen, die verlieren jegliche Art von Hemmungen und normalen Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein. Und verhalten sich wie ekelhafte Schweine, wenn sie betrunken sind. Und für mich hat das, wenn du ein erwachsener Mann bist, hast du dich in meiner Welt einfach nicht so zu verhalten.
Tito. Und da gibt es auch andere, wie gesagt, da gibt es auch andere Lebensmodelle. Da gibt es Frauen, die sagen, geil, ich sauf einfach hier so eine Runde mit. Do you. Man muss halt, wie gesagt, gucken, passt das zum eigenen Wertesystem und ist das irgendwie konform mit der eigenen Lebensversion. Für mich und für dich anscheinend auch, easy, ja nicht an der Stelle. Nee. So, und deswegen ist es, ja?
Sag den Satz noch fertig. Ich wollte noch ganz kurz abschließend zu den Spielchen zurück.
Mach du erstmal.
Weil wir jetzt schon knapp eine Stunde quatschen. Ich wollte noch wissen, ob dir noch andere Beispiele für Spielchen einfallen, A. Und B, um die Podcast-Folge mit was Positivem abzuschließen. Was mache ich denn, wenn ich merke, dass ich dazu tendiere, Spielchen mitzuspielen? Also wenn ich festgestellt habe, okay, das scheint Spielchen zu sein und das ist irgendwie eine Masche, was stelle ich mir für Fragen? Wieso spiele ich mit? Und B, wie komme ich da raus? Was mache ich jetzt? Also weißt du, dass wir das nochmal...
Ja, eine der wichtigsten Fragen ist ja natürlich, was ist mein Gewinn? Es gibt bei sowas immer etwas, was ich bekomme, bewusst oder unterbewusst. Sei es die Aufmerksamkeit, sei es das vermeintliche gewählt werden oder dass du überhaupt jemand da hast in meinem Leben. Sei es, dass ich mich nicht einsam fühle, sei es das Bild nach außen, alle haben ihr Leben, alle kommen jetzt irgendwie angefühlt in ihr Leben, gründen Familien, kaufen ein Haus, bla bla bla. Ich will endlich auch und deswegen ist es okay, der passt schon, der ist da, ne? Der verhält sich vielleicht nicht einwandfrei oder sie, aber ist in Ordnung. Für mich wäre als allererstes wichtig zu gucken, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, was sind denn deine Core Values? Was sind deine Werte? Wie definierst du deinen Wert in der Hinsicht? Wo lagerst du dich jetzt um dein Selbstwertgefühl? Worum geht es dir bei einem Menschen? Geht es um die Verbindung oder die Aufmerksamkeit? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, deswegen ist auch so die Grundlage und dieses wähle ich mich selbst auch mit meinen ganzen Wunden und der Verletzlichkeit, die ich habe und dieser Unzulänglichkeit und dieser unvollkommenen Vollkommenheit, die wir alle haben in der Hinsicht. Suche ich jemanden, der meine vermeintlich bessere Hälfte ist? Ich hasse diesen Ausdruck. Ich glaube nicht, dass jemand die bessere Hälfte auf einer bestimmten Ebene, auf einer ganz oberflächlichen Ebene, sagen wir es, was Skills angeht, ja, dass meine Schwächen vielleicht im Alltag seine Stärken sind und umgekehrt und dieses gegenseitig ausgleichen, ja, aber nicht, was den Wert angeht. Ich bin nicht unvollkommen von meinem Wert her und ein anderer Mensch kommt dazu und macht mich vollkommen. Also, dass super viele Themen, die ich habe, ausgelagert werden auf einen anderen Menschen, der übrigens nur daran scheitern kann. Das sind nämlich alles auch Themen aus der Kindheit und die projizieren wir auf den anderen und dann geht es in eine Beziehung rein und dann natürlich wird es nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, weil niemand kann diese ganzen Themen, inneren Themen für dich mit so auflösen und dann gibt es Konflikte ohne Ende. So, und deswegen ist es wichtig, wie gesagt, du musst nicht fertig sein. Du musst auch nicht mit deinem Prozess fertig sein, dass du anfängst zu daten. Aber mach doch die Grundlagenarbeit. Mach die Arbeit für dich. Was möchte ich? Was ist der Gewinn davon, wenn ich mich schlecht behandeln lasse? Warum gebe ich das her? Also warum lasse ich das zu? Und was bekomme ich anscheinend dafür, was mir so viel wert ist unterbewusst, dass ich das zulasse? Weil das muss dann aufgelöst werden. Ja?
Ja, ich glaube, vielleicht ist einigen auch gar nicht bewusst, dass das überhaupt schlechtes Verhalten ist. Weißt du?
Was meinst du?
Wenn du sagst, man muss irgendwie rausfinden, warum lasse ich mich schlecht behandeln? Aber was ist der Gewinn dahinter? Aber wenn ich gar nicht weiß, dass ich schlecht behandelt werde.
Das glaube ich nicht. Tut mir leid. Ich glaube, dass du spürst. Ich glaube, du hast ein Gefühl dafür. Du ignorierst das. Das ist der Unterschied. Ich glaube, du redest dich kopftechnisch in etwas rein, was sich nicht gut anfühlt. Aufgrund deiner Ängste. Ich glaube, du spürst, dass es nicht gut ist.
Ich glaube schon, dass es gibt ja ein, ich weiß nicht, ob das ein offizielles Sprichwort ist oder ob mir das einfach irgendwann selbst eingefallen ist. Falls ich irgendwen zitiere, gerade, let me know. Aber wenn du die rosarote Brille aufhast, sind Red Flags nicht mehr rot. Das heißt, ich glaube, man übersieht am Anfang viel, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat und so.
Ja, aber die Phase geht ja auch vorbei irgendwann.
Ja. Ich glaube aber auch, dass je nachdem, wie man groß geworden ist, man schlechtes Verhalten nicht als schlechtes Verhalten deklariert, wenn man es nicht anders gewöhnt ist. Und dass einem das dann nicht richtig auffällt, weil man denkt, das ist normal.
Ja, aber du
es
hast
ist normal,
dieses leise Gefühl, Izzy. Ich habe so diese ganz leise Stimme, die dann sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, das wird nicht, ja, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann es nicht greifen, ich kann nicht sagen, was los ist, aber irgendwas fühlt sich nicht richtig an seinem richtigen Platz an. Und ich glaube, dass wir diese Stimme alle haben. Ja. Ich glaube, dass andere davon sehr disconnected sind. Dass die Leute davon es gewohnt sind, es zu unterdrücken oder nicht hinzuhören oder dann Symptome bekommen, körperliche, weil sie halt überhaupt nicht hinhören wollen. Oder die Angst vor dem Alleinsein oder die Angst vor dem niemanden finden, nicht gewählt werden, so groß ist, dass diese Stimme einfach komplett so quasi unterdrückt wird. Die hat gar keine Chance. Weil dieser Stimme zu folgen, ist nicht einfach.
Ja.
Der Stimme zu folgen heißt auch, dass du dich in Situationen bringst, die unangenehm sind. Ne?
Ja.
Und dass du vielleicht länger mal alleine bleibst, wo, ne, keine Ahnung, jetzt auch die Wintermonate anfangen und man sich eigentlich nichts sehnlicher wünscht, als mit jemandem auf der Couch zu kuscheln.
Kauft und euch eine Playstation.
Und dann mit der kann man nicht kuscheln, Izzy. Tut mir leid. Für jemanden wie mich, der so totaler kuschelbedürftige Mensch ist.
Ich bin auch ein sehr kuschelbedürftiger, sehr kuschelbedürftig. Aber
Leute, kauft euch Gewichtssäcken, macht's wie ich. Ich habe Gewichtssäcke.
Ich habe auch eine Gewichtssäcke beim Playstation-Spielen. Aber glaub mir, Playstation hilft. Weil das auf eine andere, es ist anders als Lesen oder Serien gucken oder so.
Das ist interaktiver auf jeden Fall.
Das ist interaktiver und man hängt so drin in diesen Storys und man hat so viel Spaß. Natürlich macht das nicht das Bedürfnis nach Zweisamkeit weg. Also das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber gerade in den Wintermonaten, wo es sowieso diese Kuschelzeit und Tee und Kerzen und Zweisamkeit und zusammen unter die Decke kuscheln und so.
Meldet euch beim Tanzkurs an. So wird es machen.
Es macht es weniger frustrierend. Ich finde es großartig. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Aus Angst,
nee, nicht schlimm.
Aus ganz vielen Dingen toleriert man Dinge, die man nicht tolerieren sollte.
Genau. Und da ist auch, wie gesagt, wichtig zu gucken, was möchte ich. Was blockiert mich gerade? Worum geht es mir? Warum will ich jemanden finden? Was ist dir, aus welchem inneren Ort heraus kommt es?
Ja, Izzy. Wo fange ich an? Weil wenn wir zwei gerade sagen, ja, man ignoriert viel Red Flags und so weiter aus Angst und weil man Bedürfnisse gestillt haben will und so weiter und so weiter. Aber wenn es mit kleinen, wir reden ja gerade von Kennenlernphasen, von Dating. Wo ziehe ich einen Schlussstrich? Bei welchem Grad von Spielchen sage ich hier, Brudi, läuft so nicht?
Ja, aber das ist ja auch wieder sehr individuell. Also ich würde es einfach kommunizieren im Sinne von, ey, pass mal auf, mir ist aufgefallen, du hast dich jetzt nicht interpretieren, ich würde fragen. Du hast dich jetzt 2 Tage nicht gemeldet. Das gibt mir irgendwie kein gutes Gefühl. Ich hatte, ne? Also nochmal erklären, wo man da steht in der Hinsicht. Kannst du dich mal kurz abholen? Woran liegt's? Wenn da so eine fade Erklärung kommt, die gar keinen Sinn macht. Ich bitte. Und wenn danach das Verhalten noch sich nicht ändert, Verhalten spricht ja auch viel mehr als Worte. Taten sprechen mehr als Worte in der Hinsicht. Wenn ich geäußert habe, ey, pass mal auf, das fühlt sich gerade nicht gut an, so sieht's aus in der Hinsicht. Magst du mich mal kurz abholen, wo du stehst? Ne? Vielleicht hattest du auch letzten zwei Tage Panikattacken und du hast eigentlich Depressionen und ich weiß es nicht. Und du kannst deswegen nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Kann ja sein. Vielleicht hast du aber auch drei andere Frauen oder Männer am Start parallel und kommst mir jetzt mit so einer billigen Ausrede von, ah, sorry, ich hatte keine Zeit, ich musste arbeiten. Alles klar. Weil wenn man will, hat man die 5 Minuten Zeit, jemanden abzuholen. Das ist ziemlich nichts. So in der Hinsicht. Dann wäre das für mich zum Beispiel, wenn du denkst, alles klar, vielen Dank fürs Abholen. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Aber auch zu gucken, was macht es mit mir denn? Warum, wie geht es mir denn damit, wenn sich jemand mal 2 Tage nicht meldet? Wie fühle ich mich? Bin ich denn überhaupt noch lebensfähig? Denke ich an nichts anderes als an diesen Typen oder diese Frau, die mir nicht antwortet? Werde ich unruhig? Kann ich nicht mehr schlafen? Kann ich nicht mehr essen? Kriege ich Bauchschmerzen davon? Was macht denn sowas mit mir? Weil das ist wieder, da liegt nämlich die Krux begraben. Das sind nämlich die Themen, die dann aufploppen bei solchen Geschichten, wo man hingucken muss, ne? Warum ich dann vielleicht, wenn er sich endlich meldet, sich das anfühlt wie ein Glas Wasser in der Wüste und ich kann dann endlich weiterleben und weiteratmen und bin etwas beruhigter, nur weil er sich mag, weil er mir quasi ein paar Brotkrümel hingeworfen hat an der Stelle oder sie, ne? Also diese Themen, was löst das Verhalten der anderen in mir aus? Was triggert mich? So, ne? Welche Zwänge oder den Drang habe ich, dann wie habe ich dann zu handeln? Anstatt zu gucken, ist das eigentlich im Einklang mit mir und gehe ich gerade mit mir oder verlasse ich mich gerade selbst, damit ich irgendwas von diesem Menschen bekomme?
Ich glaube, es gibt da nochmal 2 Varianten, die man für sich mal reflektieren darf. Variante Nummer 1, ich mache das alles mit, ich finde es nicht geil, aber ich habe Angst, dass ich, wenn ich das nicht mitspiele, einfach niemanden finde. Mhm. Variante 2 ist, ich brauche den Nervenkitzel. Und ich finde es zwar in der Sekunde erstmal nicht geil, aber ich mag dieses Breadcrumbing und dieses, der ist nicht immer verfügbar, weil wenn ich jemanden kennenlerne, der immer verfügbar ist und der mir sagt, dass er mich möchte und der immer verfügbar ist, dann finde ich es langweilig. 2 verschiedene Baustellen.
Beides eigene Themen.
Beides, auch vor allen Dingen beides verschiedene Themen.
Ja, 100%.
Bin ich süchtig aber nach beides, dem Drama, ja. Ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, eigentlich möchte ich was ganz anderes, aber ich traue mich nicht zu sagen aus Angst vor Ablehnung.
Genau. Und ich würde auch Ablehnung eher, da gibt es ja auch das englische Wort in Rejection is Protection, ne? Dass manchmal es geht nicht um Ablehnung, es geht um passend oder nicht passend. So würde ich es reframe. Passt ja, dieser Mensch zu mir, ja oder nein?
Ich finde es wichtig, in seinem Kopf einfach umzuprogrammieren, dass man dieses Verhalten unattraktiv findet.
Ja, das ist sowieso wichtig. Du meinst, wenn jemand sein Interesse zeigt?
Nee. Dass wenn jemand eben Spielchen spielt und so, dass ich nicht mitmache, weil ich auch, aber die meisten eben nicht. Die meisten spielen ja mit. Aus Angst vor bla 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 bla. Ich finde das so unheimlich unattraktiv, dass ich gar nicht mitspielen könnte, weil der dann schon verloren hat. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich so ein widerliches Verhalten, dass ich in der Sekunde, in der ich es entdecke, sofort jegliches Interesse verloren habe. Und das ist die Einstellung, die man haben sollte. Man muss so ein Verhalten unattraktiv finden, weil dann ist es auch keine Rejection, weil es ist keine Ablehnung. Es hat ja auch nichts mit mir zu tun. Der macht das Verhalten nicht nur bei mir, das macht er ja prinzipiell. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das sehe, ciao. Das ist
ja,
genauso.
Ich glaube, dass das Verhalten für mich unattraktiv wird, ist das Endergebnis meines inneren Prozesses.
Ja. Ja. Aber manchmal funktioniert auch Fake it till you make it.
Auch.
Wenn ich auf die Liste von den Sachen, die ich unattraktiv finde an einem Mann, nebst, keine Ahnung, er mag Hobbyhorsing, trägt Crocs und guckt Mangas oder so. Guckt man Mangas oder sind das Animes?
Man liest Mangas und man guckt Animes.
Ich vergesse das immer. Okay, er liest Mangas und guckt Animes. Wenn ich auf diese Liste noch, oder fliegt zum Ballermann, wenn ich auf diese Liste noch draufschreibe, spielt Spielchen.
Und dann definier dein Spielchen.
Dann definiere ich die Spielchen und dann ist dieses Verhalten für mich sofort ein Kriterium. Dann bist du diejenige, die ihn ablehnt und nicht umgekehrt. Weil du detektierst ein Verhalten, das für dich unattraktiv ist. Und dann ist gut.
Ja.
Umgekehrt übrigens genauso. Das gilt auch für Männer. Bei Frauen. Ich wollte jetzt nicht
nur... Ja, absolut. Nee, also, ich weiß. Absolut, das gilt auch für Männer. Deswegen, Leute, je früher ihr bemerkt in so einer Kennenlernphase, dass, ne, also wie gesagt, auch nach Kommunikation, nach Klärung vielleicht, es gibt ja auch oft Missverständnisse, Sachen, die falsch interpretiert werden und so weiter. Wenn da trotz Klärung, trotz Ansprache, trotz Raum geben nichts passiert, ciao Kakao.
Und vor allen Dingen...
Leben ist zu kurz, Energie zu wertvoll, denn Lebenszeit gibt dir keiner zurück.
Und vor allen Dingen fangt auch nicht an, selber Spielchen zu spielen. Nee, weil bitte, die anderen Spielchen auch, spielen.
Also bitte macht das nicht. Bitte macht das nicht. Werdet doch nicht zu dem, was ihr am meisten hasst, Leute.
Wenn ihr anfangt, Angst zu bekommen, aufrichtiges Interesse zu zeigen oder gleich zu antworten, wenn ihr gerade euer Handy in der Hand habt und euch schreibt jemand und ihr seht es und ihr hättet Zeit, fangt erst gar nicht damit an. Wenn ihr von jemandem abgelehnt werdet, weil ihr aufrichtiges Interesse zeigt, dann hat derjenige sowieso schon ein Problem. Dann wollt ihr doch gar nicht weiter. Was soll denn daraus werden?
Nix. Danke, dass du dich mir so früh gezeigt hast. Dann weiß ich auch,
worauf
ich bin. Ich verschwende nicht meine Zeit.
Weil ich möchte doch jemanden haben, der sich freut, dass ich Interesse für ihn habe. Also in welcher Welt ist das denn normal geworden, dass ich, wenn ich an jemandem Interesse habe, das nicht zeigen darf?
Verrückt. Finde ich auch.
Es ist eine Ehre, wenn ich mir die Zeit nehme, dir sofort zu antworten. Wenn du das nicht zu schätzen weißt, haben wir ein dickes Problem.
Ja, und ich finde es auch nicht schlimm, jemanden kurz abzuholen. Ey, ich bin jetzt die nächsten 3 Stunden vielleicht erreichbar, ich bin in der Konferenz oder ich bin im Sport. Fertig. Wo ist das Problem, das kurz zu schreiben?
Bare Minimum. Du bräuchtest bei mir auch nicht damit ankommen, zu sagen, ja sorry, ich hatte den ganzen Tag keine Zeit, mich zum... Ja, okay, ciao. Du brauchst dich auch nicht mehr, gar kein Problem.
Wenn nee, man kann jemanden abholen, man kann sagen, genau.
Wenn du mir vorher sagst, das sind jetzt meine Meetings, bla bla bla. Oder du schreibst mir kurz zwischen Meetings. Oder kann dir gerade nicht antworten, meld mich heute Abend. Alles kein Problem. Aber wenn du einen auf super busy machst, nee. Ich bin selber super busy. Ich finde trotzdem Zeit, kurz Leuten zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Das kostet mich 2 bis 3 Sekunden. Kriege ich hin. Außer du interessierst mich nicht. Oder ich möchte Spielchen spielen. Und in dem Moment ist halt auch schon wieder durch das Ding. Diese Ausrede.
Dazu gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, Mic drop. Juti, ich würde sagen.
Ja, würde ich auch.
Würdest du auch?
Würde ich auch, genau das Gleiche.
Sind wir uns einig?
Ja, absolut.
Okay, dann Feierabend jetzt.
Und
Ciao Kakao. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr dürft natürlich wie immer Feedback schicken, Sternchen verteilen, bewerten und Sachen machen, die man halt mit Podcasts macht.
Danke im Voraus.
Tschüss. Auf Wiedersehen.